Gäste, liebe Gemeinde, heute ist also Sonntag Trinitatis. Das heißt, im Prinzip liegen seit letzter Woche schon alle wesentlichen biblischen heilsentscheidenden Feste im sogenannten Kirchenjahr hinter uns. Angefangen mit Advent und Weihnachten, Karfreitag und Ostern, Himmelfahrt, letzte Woche Pfingsten, jetzt Trinitatis. Aber was ist daran nun so bedeutsam, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Zugegeben, selbst langjährige Christen, oh, ich könnte ja jetzt, das reizt mich, ne, mit dem Mikrofon mal rumzugehen und mal Einzelne anzusprechen und zu sagen, erklärt mir doch mal, wie das so funktioniert mit dem einen Gott und den drei Gestalten. Ich mach's nicht. Nicht nur intern ist das ein Problem, logisch, sondern gerade derzeit, wo wir so viele Migranten und Flüchtlinge mit verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen bei uns haben, ist das eine echte Schwierigkeit, weil für Juden und noch mehr für Muslime unser Glaube an einen dreieinigen Gott ein Glaubensaffront ist. Na Heinz? Er nickt, du bist ehrlich. Das ist auch klar, denn für die Philosophen ist das unlogisch. Naja, was hat Paulus, Kant, Hegel, Herder interessiert? Aber für Muslime und für Juden ist es auch für uns schwierig zu erklären, warum wir immer noch nur an einen Gott glauben und nicht doch an drei, also einer polytheistischen Religion, anhängen. Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Die Perikopenordnung schlägt uns für Trinitatis heute einen Kardinalstext aus dem Neuen Testament vor, der die Bedeutung von Vater, Sohn und Geist in einer zusammenfassenden und sehr komplexen Art und Weise bringt, die in der Bibel ihresgleichen sucht. Schauen wir mal, ob uns der Text weiterhelfen kann. Ich rede von Epheser 1, die Verse 3 bis 14, und ich lese aus der Hoffnung für alle, um es halbwegs verständlich hinzukriegen. Epheser 1, 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zur himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von Sünde und von Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erhalten haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst und sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt. Danke. Er hat uns mit Weisheit erfüllt. Das klappt sogar bei der Technik. Und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Am Anfang war das Wort und er sprach, es werde Licht. Man nennt es naturwissenschaftlich auch Urknall. Wir sind jetzt einen Schritt weiter im Neuen Testament. nämlich über die Konsequenz nachzudenken, wenn Gott das umsetzt, was er von Anfang an beschlossen hat. Nämlich, ich lese weiter ab Vers 12. Super. Gebt ihr mir dies hier? Dann geht das vielleicht besser. Hast du mich drauf? Ich glaube nicht, das orangene Mikrofon. Ja. Geben wir uns noch einen Moment Geduld. Die Technik weiß, dass wir nachher eine Gemeindeführung haben. Ich fürchte ja meine Gemeindeführung, weil die wollen ein neues Mischpult machen. Kann man Geld zählen. Soll ich es hier mal an den versuchen wieder? Gut, das kriegst du später wieder. Wo waren wir? Gott hat am Anfang etwas beschlossen, nämlich unsere Erwählung und Berufung. Das hat er vorhergesehen. Und jetzt beschreibt Paulus, was das bedeutet. Ab Vers 12. Wehe, ihr fasst das Ding nochmal an. Jetzt, so beginnt er, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Nochmal. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Angekommen? Gut. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben, durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen nun auch für euch, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Neulich fragte mich jemand nach den Neuapostolen, da kommt die Versiegelung her. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben und dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Ach, was würde ich jetzt gerne Amen sagen und mich wieder hinsetzen. So beinahe einmalig dieser Text zum Thema Dreieinigkeit ist, so schwer ist er, egal bei welcher Übersetzung, immer noch, trotzdem. Und das ist noch längst nicht alles. Wer aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, die Dreieinigkeit war eigentlich noch das leichtere Thema. Er enthält zu allem Überfluss auch noch Gedanken und Worte, die über dieses schon grundsätzlich vorhandene Thema hinausgehen. Denn in Christus hat Gott uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Das ist ja noch erfreulich und einigermaßen nachvollziehbar. Schön. Aber das andere, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Kommen wir da noch mit? Wenn wir wirklich vorherbestimmt wären, allein den Konjunktiv zu benutzen gegenüber einem Apostel lässt mich schon ein bisschen zittern, dann könnten wir denn wirklich anderes tun, als wir es tun? Und könnten wir dann anderes glauben, als wir glauben? Denn dann wäre doch der Ausgang am Ende vollkommen klar. Eben einzig und allein Gnade, die Gott für seine Kinder bereiten will. Punkt. Gibt es in diesem Fall aber überhaupt noch eine Entscheidung? Was hängt denn dann noch davon ab, ob ich mich etwa um Liebe, Treue, Verlässlichkeit und Gottvertrauen bemühe? Und dabei haben wir jetzt wie selbstverständlich angenommen, dass wir das sind, die Erwählten, die dazu Vorherbestimmten. Ich mute es uns mal zu, könnte es nicht auch anders sein? Wenn alles an Gottes Willen und Bestimmung liegt und wenn offenbar unser Glaube, unser wollen und vollbringen, so gar nichts bedeuten. Und sprechen wir es doch mal aus, wenn nur für uns am Ende die Gnade steht, wir also nicht frei sind, wie wir es doch immer gedacht haben, uns für oder gegen etwas, auch für oder gegen Gott zu entscheiden. Recht und gerecht in unserem Sinne ist das auch den anderen Menschen gegenüber nicht, die sich vielleicht ein Leben lang gar nicht um Gott scheren, aber am Ende dann auch dazu vorherbestimmt sind. Na, herzlichen Glückwunsch. Oder umgekehrt, wenn sie sich vielleicht auch mühen und ein gutes Leben führen, Glauben an Gott haben und sogar in vielleicht schwierigsten Lebenssituationen Glauben festhalten, und dann hieße es schließlich doch über ihnen oder gar über uns selbst, erwählt zur Ungnade, vorherbestimmt zum Tod. Kann das sein? Darf das sein? Ich hoffe, es ist mir gelungen, dass wir wirklich jetzt alle miteinander nach Kräften versuchen, diesen schwierigen Text zu verstehen. Denn der redet hier über alles oder nichts. Das ist keine Lappalie. Das trifft unseren Glauben und unser Leben im tiefsten Kern. Auch wenn Paulus das Wir versuchen ihn wirklich, ich versuche ihn wirklich zu verstehen. Und kann es doch nicht. Liegt das vielleicht daran, dass wir schon den Ansatz von Paulus und seine Voraussetzung gar nicht begriffen haben? Vielleicht will Paulus ja gar nicht in diese akribische Sisyphusarbeit über die Dreieinigkeit Gottes und nun auch noch über die Prädestination, die Vorherbestimmung des Menschen eintreten, in die wir uns gerade mal wieder verstricken. Vielleicht sind das ja gar nicht seine Fragen, sondern nur unsere. Ob wir denn erwählt sind oder gar vorherbestimmt? Noch so eine Frage: Was ist denn die Sünde wider den Heiligen Geist? Vielleicht interessiert Paulus gar nicht, ob im Alten Testament, im Neuen Testament und heute, je nach Lebenssituation, Gott Vater, Gott Sohn oder Gott Heiliger Geist handeln. Und ob der Mensch nun frei ist oder unfrei, ob er seinen Willen tun kann oder Gottes Willen tun muss. Was aber könnte dann für Paulus interessant gewesen sein? Was will er den Ephesern damals und uns heute denn nun sagen? Ich denke, das hat mit dem Lob zu tun, mit der Freude und mit der Dankbarkeit, die im Text in den drei Hauptsätzen die Subjektive sind, die Subjekte sind. Ich mache es fest an seinen Worten. So fängt es nämlich gleich an. Es kommt immer darauf an, wo wir mit unserer selektiven Wahrnehmung drauf gucken. Paulus guckt so: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus Jesus. Und so geht's weiter. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und schließlich endet der Predigttext auch so, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist keine theologische Entfaltung eines Lexikonartikels über Dreieinigkeit und das ist auch keine Definition einer Prädestinationslehre. So gerne wir analytisch denkenden Westeuropäer und erst recht wir Deutschen das hätten. Hier ist ein Mensch einfach nur ganz und gar begeistert von Gott. Boah, was für ein Lob. Alle Vokabeln, die wichtig sind, rein. Ja, und was für ein Pech, ohne sie zu erklären. Wie Gott in Jesus Christus an seinen Kindern handelt, hat Paulus überwältigt. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger möchte er den Ephesern in der antiken Gemeinde dort und uns enthusiastisch vor Augen führen. Vielleicht kennen die Epheser aus ihrem Leben nur Armut und fehlende Perspektiven. Keine Zukunft, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Keine Aussicht auf Veränderung, schon gar nicht auf Zukunft und Erlösung. Nun aber haben sie mit Paulus und seinem Missionsteam Gott gefunden, haben gehört, dass er seinen Sohn für alle Menschen geopfert hat. Und das heißt auch für sie ganz persönlich. Das erfüllt Paulus mit unbeschreiblicher Freude. Darüber ist er so dankbar, dass es sein eigenes Leben völlig umgekrempelt hat. Vom Saulus zum Paulus. Wundert es uns da, wenn der Apostel so überschwänglich spricht, wenn er sogar Gedanken äußert, ja, ich sage es, die rein logisch, fragwürdig und höchst umstritten sind, ohne dass ihm selbst das überhaupt aufgeht an dieser Stelle. Gott hat uns erwählt, vorherbestimmt, versiegelt für sein Heil. Wird er in diesem Zusammenhang auch nur ansatzweise darüber nachgedacht haben, ob Bestimmung noch Platz lässt für unsere eigene Freiheit? Fragt Paulus sich wohl ernsthaft, ob wir unsere Erwählung oder Erversiegelung denn auch zuwiderhandeln könnten? Ist das diesem Menschen nicht vielmehr absolut gleichgültig und käme ihm wohl je in den Kopf, über unsere Willensfreiheit nachzudenken? Also ich habe ganz offen gestanden es geliebt, Kant, Hegel, Herder zu lesen und mich mit ihnen auseinanderzusetzen, gerade auch aus Glaubensgründen. Aber das ist für Paulus an dieser Stelle. Ein Begeisterter ist er, kein Grübler. Einer, der durchdrungen ist von der Freude über Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist und über seine eigene Erlösung. So einer wird doch jetzt nicht nach tiefsten theologischen Fragen nachdenken, sondern jubeln und Gott loben. Und das tut er hier reichlich. Aber es ist typisch, ging mir bei der Predigtvorbereitung ganz genauso. Erstmal festgehakt, ach du liebe Zeit. Statt zu sehen, was er eigentlich tut. Ein genialeres Lobgebet findet ihr in der ganzen Bibel nicht. Und gewiss, das behaupte ich einfach mal, wird er keine Zeit mit solchen Überlegungen verschwenden, ob Vater, Sohn und Heiliger Geist nun drei Personen sind oder nur drei Funktionen ein und desselben Gottes, je nach Lebenssituation und heilsgeschichtlicher Verfassung. Und ob wir frei sind vor Gott, ob wir tun können, was wir wollen oder tun müssen, was wir sollen. Darauf gibt er schlichtweg keine Antwort. Daran hat er nicht gedacht. Das kann er sich schlicht wohl nicht vorstellen, dass einer, und jetzt wird es ernsthaft in der Konsequenz, denn ich will Paulus hier nicht Dummheit unterstellen, sondern mir selbst, der so blöde Fragen stellt. Das kann ein Paulus sich nicht vorstellen, dass einer wirklich solche Gnade von Gott erfahren könnte und sich dann gegen sie stellt. Dass er von seiner Rettung von Christus hört und sie dann gar nicht haben will, nur weil er damit seine eigene Willensfreiheit in Frage gestellt sehen könnte. Nein, das wird wohl absolut nicht in der Vorstellungskraft eines Paulus sein. Weil da würde er wahrscheinlich antworten, na dann nimm mal deine Willensfreiheit und bleib verloren. Gut, was machen wir nun aber mit diesen Gedanken? Mit seiner Freude, seinem Loben und Preisen. Naja, ist das jetzt wirklich noch eine Frage? Kann es auch für uns etwas anderes geben, als dass wir einstimmen in dieses Lob Gottes? Dass auch wir wahrnehmen, was Gott getan hat, auch staunen und uns darüber freuen und mit unserem Mund davon singen und ihm jubeln? Ja, das Wahrnehmen ist das Erste. Nehmen wir es also wahr. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gott fragt also nicht, ob wir dessen wert und würdig sind. Er tut das frecherweise ungefragt und ohne sich um unseren Willen zu scheren. Er gibt unserem Leben einen Inhalt, eine Richtung und ein Ziel. Er begleitet uns durch unser Leben und macht, dass wir ihm vertrauen können und im Glauben an ihn unseren Halt finden. Und jetzt kommt's. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Kinder. Ja, da sollten wir festhalten und nicht an der Vorherbestimmung. Denn Kinder, das heißt, wir sollen etwas erben, was uns eigentlich gar nicht gehört. Wir haben ja bei ihm, unserem Vater, nichts vorzuweisen, nichts verdient, nicht das kleinste Recht. Und doch sollen wir ewig bei Gott bleiben dürfen. Wie furchtbar, dass er uns dazu vorherbestimmt hat. Jammern auf höchstem Niveau. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen. Was heißt das denn? Alles, was gewesen ist in unserem Leben, zählt nicht mehr. Woher wir kommen, ist unwichtig. Bei ihm fangen wir neu an. Bei ihm bekommt unser Leben Sinn und Erfüllung. Und kein anderer darf uns mehr darauf festlegen, was gestern oder vor Jahren gewesen ist. Das heißt das. Wir sind neue Menschen bei ihm, Kinder, Erben. Und vielleicht ist ja jetzt wirklich das Staunen und die Freude für uns das Zweite, was wie von selbst aus seiner Gnade und Liebe Gottes zu uns entsteht. Denn warum tut Gott das denn überhaupt alles an uns? Ungefragt. Doch ganz gewiss nicht, dass wir jetzt so anzufangen denken, bin ich nicht unfrei, wenn Gott mich zu seinem Kind macht? Ist das noch mein Wille, wenn er mir das Leben und die Ewigkeit schenken will? Nein, Gott tut es. Wenn wir überhaupt noch nach einem Zweck seiner unverdienten Barmherzigkeit fragen wollen, darum, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit und dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. So soll unser Loben und Rühmen, unser Preis und Dank das Dritte sein, zu dem uns das Wahrnehmen, das Staunen und Freuen führen will. Denn das ist bei aller Schwierigkeit mit den Wörtern und Gedanken das eigentliche Anliegen des Apostels. Zum Schluss noch einmal nach Luthers Übersetzung, wie wir es vielleicht vertrauter sind, auch wenn es schwieriger zu verstehen ist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem geliebten Christus. Wollen wir jetzt philosophieren? Das können wir gerne auch wieder im Bibelgesprächskreis tun, das tun wir da gerne. Aber jetzt doch wohl eher einstimmen in das Lob Gottes. Wollen wir nicht den rühmen und dem danken, der uns so begnadet hat und nicht nur mit unserem Mund und unserem Denken, sondern mit unserem ganzen Leben? Ich bin davon überzeugt, wenn uns das gelingt, dann ist viel mehr gewonnen, als es nur eine logische Erklärung von Trinität oder Prädestination könnte. Wer jetzt konsequent aus solcher Dankbarkeit und aus solchem Lob Gottes lebt, glaubwürdig lebt, der ist eine lebendige Einladung zu diesem Gott, den man mit Worten